Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir fragen einen preisgekrönten Kriegsreporter, wie im Nahostkrieg man überhaupt noch seine Arbeit machen kann als Kriegsreporter. Dann wollen wir wissen, wie ein amerikanischer Theaterklassiker ganz ohne Worte funktioniert. Wir treffen ungarische Künstler, die sich gegen einen autoritären Staat wehren müssen, mitten in der Europäischen Union. In Köln gehen wir ins Museum, um zu verstehen, wie ein Museum funktioniert. Und wir sind verabredet mit einem Denkmalschützer, der zwischen die Fronten gerät. Wie oft müssen wir in unseren Nachrichten sagen, wenn es um Kriege geht, die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. So ist es schon immer gewesen. Da, wo Krieg herrscht, ist es schwer, an die Wahrheit zu kommen. Reporter, Reporterinnen werden in ihrer Arbeit massiv eingeschränkt oder bedroht und dennoch versuchen sie, so gut wie möglich zu informieren, der Wahrheit so nah wie möglich zu kommen. Zum Beispiel der Belgier Wilson Fasch. Er ist Mitte 30, arbeitet für große internationale Medien und hat bisher kaum einen Krieg ausgelassen in den letzten Jahren. Auch den Nahostkrieg nicht. Er ist bereits Träger mehrerer Preise und wir erreichen ihn in der Normandie, wo sich an diesem Wochenende Kriegsreporter treffen, um sich zu vernetzen und auszutauschen und noch einen Preis zu vergeben. Heute nämlich an diesem Sonntag den Bayeux-Preis. Wilson Fasch, bonsoir.
Bonsoir, hello.
Ja, hallo, good evening. Wilson, Sie sind seit 10 Jahren dabei. Sie waren viel im Nahen Osten, wo gerade wieder ein Krieg tobt. Sie waren im Irak. Sie machen einen der gefährlichsten und schwierigsten Jobs, die ein Journalist überhaupt machen kann. Gab es eigentlich in all diesen Jahren einen Moment, der Ihnen Hoffnung gemacht hat, an den Sie vielleicht denken, wenn Sie angesichts des Leids etwas brauchen, das Ihnen ja den Glauben an die Menschheit zurückgibt? You've been doing this job for 10 years now, one of the most dangerous jobs a journalist can do. You've been to the Middle East, where once again a war is raging. You've been to Iraq. Has there been a kind of special moment of hope which can give you back your belief in humanity?
My first job as a reporter was 10 years ago when I was covering the war against ISIS, the Islamic State in Iraq.
Mein erster Einsatz als Reporter war vor 10 Jahren im Irakkrieg. Ein Moment, den ich nie vergessen werde, war in Mosul, wo der IS herrschte. Ich war dabei, als 30 Menschen gerettet wurden, die sich für 3 Wochen versteckt hatten. Sie waren bleich und ausgehungert.
They were like so white and tiny and skinny and they had barely any food and water.
Dann sahen sie das Sonnenlicht nach 3 Wochen zum ersten Mal. Und eine Woche später sah ich einen der Geschundenen in einem Café sitzen und eine Shisha rauchen. Das war surreal.
Man könnte sicher viele Gründe finden, Kriegsreporter zu sein. Das Publikum ist ihnen auf jeden Fall dankbar, auch weil sie eben nach journalistischen Kriterien arbeiten und nach zuverlässigen Informationen suchen. Aber was motiviert Sie selbst als Person? Was treibt Sie an? I mean, there are many reasons to be a war reporter. Your audience is definitely grateful. Also because you work with journalistic standards and seek reliable info. But what motivates you, you yourself, personally, to do this?
You know, we do this work because obviously it's important. The public needs to know the people there, the victims of this conflict. We need to tell the stories.
Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit von den Opfern eines solchen Konflikts erfährt. Aber ehrlich gesagt tun wir Reporter diesen Job auch aus egoistischen Gründen. Einfach, weil wir ihn lieben. Wir wären gerne die weißen Ritter, die für die Demokratie kämpfen und diese Stimmen hörbar machen. Aber wir tun es eben auch für uns selbst.
Und was lernt man dabei am meisten? What did you learn most?
I learned about, you know, cinema in the Gaza Strip. I learned about the work of the woman activists in Afghanistan. I learned about Ukrainian literature. Every weekend I learned something new.
Ich habe etwas über Kino im Gazastreifen gelernt, über Frauenaktivistinnen in Afghanistan, über ukrainische Literatur. Jedes Mal lerne ich was Neues.
Sie waren immer wieder im Gazastreifen. Kürzlich waren Sie im Libanon. Was sind eigentlich die größten Herausforderungen, von dort zu berichten? Haben Sie überhaupt genug Zugang? You reported from the Gaza Strip. You've been to Lebanon. What is the biggest challenge there? What about access?
We do have access to the West Bank and Israel and Lebanon, and we have no access whatsoever to the Gaza Strip. Israel with at some point the help of Egypt, imposed media blackouts on the Gaza Strip for a year now. So no journalist has been allowed in, except if you do what we call an embed.
Zugang haben wir nur nach Israel, dem Westjordanland und Libanon. Nach Gaza haben wir gar keinen Zugang. Israel hat mit ägyptischer Hilfe eine Pressesperre verhängt. Man kann nur embedded mit der israelischen Armee rein. Und das heißt, man ist für 3 Stunden drin, darf mit niemandem reden und die Fotos, die man gemacht hat, werden auch kontrolliert. Ich habe so etwas in den 10 Jahren meiner Arbeit noch nie gesehen.
Wann war das letzte Mal, dass Sie im Gazastreifen arbeiten konnten? When was the last time you've been to the Gaza Strip and reported from there?
The last time I was in Gaza was...
Das letzte Mal war ich im Juni 23 im Gazastreifen, also 3 Monate vor Beginn des Kriegs. Dieses eine Mal wollte ich eine positive Geschichte von dort erzählen. Ich habe davon erzählt, wie das Meer so sauber wurde, dass Familien drin baden konnten. Mit internationaler Hilfe konnte das Abwassereinleiten beendet werden. Und dann, 3 Monate später, der Krieg.
Dennoch wurde auch natürlich damals der Gazastreifen von einer Terrororganisation regiert und bestimmt, die ja auch ganz eigene Interessen hat. Inwieweit konnten Sie da eigentlich auch vor dem Krieg dort frei arbeiten? Still, the Gaza Strip is a place where a terrorist organization like the Hamas was ruling, also at the time when you have been there. Did you have the feeling you could actually operate freely and do your job?
Of course, Hamas will attempt.
Die Hamas hat immer wieder versucht, uns zu zensieren, zu kontrollieren. Mir wurde 2-mal der Zugang zum Gazastreifen durch die Hamas verwehrt. Sie haben auch versucht, meinen Mitarbeitern zu drohen. Aber wir haben trotzdem berichtet. Außerdem war die Hamas einfach zu inkompetent, um uns zu kontrollieren. So konnten wir am Ende frei berichten.
Und wie agiert wiederum die Hezbollah im Libanon? Wie ist deren Umgang mit der Presse? What about the Hezbollah? How do they deal with the press?
So I was in Lebanon, in Beirut and South Lebanon a month ago.
Ich war vor einem Monat in Beirut und im Süden Libanons und es war schwer für mich dort zu arbeiten. Ich war in der Nacht in Beirut, als Hezbollah-Kommandeure durch israelische Drohnen angegriffen wurden. Die Hezbollah hat meinen Fotografen für Stunden festgehalten, seine Speicherkarte weggenommen und ihm gedroht.
Also ich meine, da sind so viele Interessengruppen und Machthaber, die versuchen da Einfluss zu nehmen auf ihren Job. Wie stellen Sie eigentlich sicher, dass Sie dennoch Ihre eigenen journalistischen Kriterien einhalten? There are so many rulers, interest groups trying to interfere with your job. How do you make sure you keep up with your journalistic standards?
Yeah, that's the tension right there.
Alle Beteiligten versuchen, Kriegsreporter zu kontrollieren. Nur nicht alle sind gleich effizient darin. Hamas war so schlecht. Die Taliban waren ebenso schlecht. Die sind aber inzwischen professioneller geworden in der Kontrolle von Journalisten. Die israelische Armee wiederum ist sehr gut darin.
Unter diesen schwierigen Bedingungen, wie können Sie dann tatsächlich sicher gehen, dass sozusagen Sie so weit wie möglich Ihre journalistischen Standards einhalten in so einer schwierigen Situation? Was ist für Sie die Untergrenze, wo Sie sagen, ab dem Punkt berichte ich einfach nicht mehr? Ich kann so nicht arbeiten, es ist nicht möglich, ich muss hier abbrechen. Are there points when you say, so this is it, I have to stop working at this time or in this situation, because there's so many people trying to control me?
I think that's exactly what we need to do.
Wir Journalisten müssen öffentlich machen, wie unsere Berichte entstehen. Wir müssen erwähnen, wenn wir in unserer Arbeit behindert wurden. Das Making-of eines Berichts ist mindestens genauso wichtig wie der Bericht selbst, besonders wenn wir in Kriegsgebieten arbeiten.
Und gleichzeitig sind Sie ja konfrontiert natürlich auch mit all dem, was in Social Media passiert, was ja fast schon dominiert bei der generellen Wahrnehmung von Kriegssituationen. Und Social Media ist auch, natürlich nicht nur, aber ist eben auch eine Fake-News-Schleuder. Mit KI kann man schon so viel tun, man kann Deepfakes produzieren. Also viele Menschen sind auf der Suche nach der Wahrheit und wollen natürlich auch auf jemanden wie Sie auch vertrauen. Wie machen Sie möglich, da in so einer Medienwelt überhaupt noch durchzudringen? What we do see is social media, which is among many things, it's definitely a very important kind of media market and a source, but it's also a kind of fake news machine at the end of the day. And with AI, you can manipulate so many pictures and even videos. You can produce deepfakes. How do you make sure that your journalistic voice is being heard in that circumstances?
Actually, two things that worries me with social media.
Zwei Dinge machen mir bei Social Media besondere Sorgen. Zum einen die Fake News und zum anderen die Echokammern, in denen nur eine einzige Perspektive gezeigt wird. Was wir als Journalisten machen können, ist, vor Ort zu sein. Oft sagen mir Leute, ich vertraue vielen Medien nicht, aber dir schon, weil du vor Ort warst. Du sitzt nicht in der Redaktion, du warst wirklich da.
Wilson Fasch, I'm sure you're already planning your next trip. Where are you gonna go? Ich bin mir sicher, Wilson Fasch, dass Sie schon die nächste Reise, die nächste Reportage, die nächste Recherche planen. Wohin geht's?
Ich will Sie nicht enttäuschen, aber ich beginne ein Buch. In der nächsten Zeit sitze ich also an meinem Schreibtisch. Vielleicht fahre ich aber dennoch in den Libanon im November.
Können Sie das überhaupt in Ruhe, ein Buch schreiben? Can you actually do that, like writing a book in peace and staying at home for a couple of weeks in a row?
Well, I guess we will see.
Mal sehen. Ich bin jetzt seit 10 Jahren Kriegsreporter. Ich bin etwas müde. Ich brauche Ruhe. Das Buch ist ein guter Grund für Ruhe.
I think the book is a perfect excuse for some quiet.
Und bin mir sicher, dass auch Ihre Freunde und Ihre Familie auch dankbar sein werden. And I'm sure your friends and your family will be thankful for this decision.
I hope so, yes. I think so.
Das hoffe ich.
Wilson Fasch, Kriegsreporter, Träger mehrerer Preise, jetzt gerade in der Normandie bei diesem Treffen von Kriegsreporterinnen und Kriegsreportern beim Bayeux-Preis dort. Ich danke Ihnen sehr. Thank you very much. Merci beaucoup.
Thank you so much. Danke schön.
So, Fazit, die Kultur vom Tag. Und jetzt geht es uns um Familien. Die können ja bekannterweise Glück und Hölle zugleich sein. Eugene O'Neill hat das ganz gut zusammengefasst in seinem legendären Stück Eines langen Tages Reise in die Nacht. Das ist ja ziemlich genau ein Tag im Jahr einer kaputten Familie. Ein Stück, das immer wieder zu sehen ist auf den Bühnen. Aber hier am Staatstheater in Nürnberg ist was Besonderes passiert. Die Regisseurin Rike Süsko, die schon zweimal beim Theatertreffen in Berlin eingeladen war, hat einfach die Sprache weggelassen und nennt es Instrumentalversion. Bin gespannt, wie das genau aussieht. Christoph Leibold kommt aus dieser Premiere, also ganz ohne Sprache. Was passiert da?
Ja, es wird kein Wort gesprochen. Der Ansatz ist von Rike Süsko, dass im Stück bei O'Neill viel geredet wird, aber wenig gesagt, weil das, worum es eigentlich geht, die Verletzungen, die seelischen Versehrtheiten, die ganzen Traumata eben, da wird immer drumherum geredet. Vielleicht ganz kurz, Vater Tyron aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet zum Schauspieler, aber das hatte seinen Preis, Familie vernachlässigt, die Söhne leidlich erfolgreich als Schauspieler, alle dem Alkohol verfallen. Es gab ein weiteres Kind, das gestorben ist, die Mutter allein im Hotelzimmer, während der Vater auf Sauftour ist, in der Einsamkeit mit diesem Schmerz, die gibt sich dem Morphium hin. Das alles wird aber, spielt immer so eine Rolle, wird aber nicht wirklich irgendwie angegangen. Und jetzt ist es so, dass Süsko sozusagen nur den reinen emotionalen Unterton inszeniert. Also jeder Figur ist ein Musiker oder eine Musikerin beigeordnet. Also jede Figur ist doppelt da, Darsteller und Instrumentalist, Instrumentalistin. Mary Tyron ist eine Geige, James Tyron Cello, die Söhne Posaune und Klarinette. Es gibt noch eine Schlagwerkerin im Hintergrund, die das so rhythmisch zusammenhält. Und Süsko hat zusammen mit Komponist Philipp C. Meyer also die reine Tonspur ohne Text inszeniert. Und dass bei dieser Familie Tyron einiges im Argen liegt, das hört man eigentlich aus jedem Ton dieses Scores raus. Also die fehlende Harmonie drückt sich sozusagen in viel Dissonanz aus. Das Ganze hat sowas von einem expressionistischen Stummfilm. Man muss sich vorstellen, entsprechend expressiv ist eben dann auch die Gestik und die Mimik, die die Schauspieler dazu dann vorführen.
Aber die Sprache vermisst man an keiner Stelle?
Zunächst mal nicht. Also es gibt vielleicht schon so ein paar Verluste, aber ich habe schon das Gefühl, dass der Abend eigentlich sich sehr gut erzählt. Natürlich vor allem, wenn man ein Stück kennt. Ja, ich habe es gelesen, mehrfach gesehen. Dann kann man die Handlung in Grundzügen nachvollziehen. Ich glaube aber auch wenn man das Stück rein gar nicht kennt, diese Konstellation, kaputte Familie, die Männer trinken, der eine Sohn hat zudem Schwindsucht, der hustet dann immer wieder ein Taschentuch, das dann blutig ist und dazu macht die Klarinette so ein Hustengeräusch, die Mutter morphiumabhängig, das versteht man alles, weil auch Süsko ein paar Sachen zeigt, die man bei O'Neill nicht sieht. Da verschwindet die Mutter immer in ein Nebenzimmer, um sich die Morphiumspritze zu setzen. Hier sieht man Stephanie Loy, die diese Rolle spielt, immer wieder auf einer Matratze, wie sie sich diese Spritze setzt. Überhaupt fokussiert Süsko auf die Mutter, was auch interessant ist, weil die Männer sind alle alkoholabhängig, aber das ist fast schon normal, während die Morphiumsucht der Mutter irgendwie pathologisiert wird. Und Süsko inszeniert so die Einsamkeit, die Depression dieser Frau, die mit dem Verlust des Kindes alleingelassen ist, weil eben auch ein anderer Sohn noch gestorben ist im Kindesalter. Und das lässt sich eigentlich sehr gut erzählen über die Musik, weil die so eine emotional ganz eindeutige Sprache der Verzweiflung spricht und gleichzeitig findet diese Frau buchstäblich keine Worte für ihre Verzweiflung.
Und die Musiker, die Musikerinnen sind immer direkt mit den Schauspielern verbunden oder gehen die auch mal auseinander?
Die gehen auch mal auseinander, die sind wie so Schatten, sind Doppelgänger, vielleicht auch Geister aus der Vergangenheit, ein früheres alter Ego. Also das funktioniert sehr gut als Depressionsstudie, Verfall einer Familie. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist der gesellschaftliche Kontext, also das Stück, das kriegt man dann eben nicht erzählt ohne Worte, ist ja auch so eine Abrechnung mit USA, amerikanischer Traum, also Tyron, der aus der Armut sich hochgearbeitet hat und dafür aber viel geopfert hat und die Familie bezahlt das mit sozusagen der psychischen Gesundheit. Also so dieser Kontext, der fehlt und bei der Depressionsstudie muss man auch sagen, es erzählt sich formal total gut, ob es jetzt durch diesen Regiezugriff tiefer geht, würde ich jetzt, es ist vielleicht Typsache, würde ich jetzt verneinen. Die Musik, man hat es ja auch gehört, die zerrt schon manchmal auch ein bisschen an den Nerven der Zuschauer, ist auch eine Zerreißprobe. Vielleicht noch ein kurzes Beispiel. Es gibt dann ein paar Momente, wo es nicht so um Emotion geht, sondern ganz kurze Momente, wo sich so eine leise Komik einstellt, die man auch dankbar aufnimmt, wenn es nämlich manchmal lautmalerisch ist. Also hören Sie mal genau hin, wir hören jetzt die Mutter ein paar Mal Hallo sagen. Hallo, hört mich irgendjemand? Die anderen reagieren nicht. Man hört dann den Vater schnarchen und die Söhne kurz kichern.
Bin sehr gespannt.
Hallo. Und jetzt wird sie verzweifelter. Der schnarchende Vater und die betrippst kichernden Söhne.
Also das ist wirklich eine musikalische Performance, glaube ich, ne? Also
Da ist es ganz, es ist wahnsinnig fein und genau gearbeitet. Das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Es spielt dann auch auf so einer Bühne, so drei Etagen, wie so eine Torte, so runde Plattformen, die immer enger werden. Ganz oben gibt es einen Tisch, wo die vier beieinander sitzen könnten, aber nie zusammenkommen. Dann auf der unteren Etage oder der mittleren die Matratze, wo Mary sich immer die Spritze setzt und ganz unten gibt es eine Plattform mit Kunstrasen. Da ist sie immer so am Rand, wie wenn sie gleich runterspringen würde in den Selbstmord, wo auch das Grab des gestorbenen Sohnes ist. Also auch was das sinnbildlich sehr schön ins eben begreifbar und erzählbar macht. Also es ist ganz toll gearbeitet. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es einen letztendlich dann irgendwie ganz anders mitnimmt oder neu erzählt. Es ist ein geglücktes, formales Experiment, total kompromisslos, konsequent, dafür höchsten Respekt. So die ganz letzte Begeisterung fehlt mir, einfach weil ich mir denke, ja, tolles Experiment, super, das mal ausprobiert zu haben. Der Gewinn, da kann man drüber diskutieren, wie groß der sozusagen ist.
Christoph Leibold kommt aus dieser Premiere, diese ganz besondere Fassung eines legendären Stücks von Eugene O'Neill, eines langen Tages Reise in die Nacht, in der Regie von Rike Süsko. Wie gesagt, die Instrumentalversion. Ich glaube, das haben wir auch ganz deutlich hören können. Vielen Dank für Ihre Eindrücke.
Sehr gern geschehen.
Alte Gebäude schützen, dafür ist der Denkmalschutz da. Gut für das historische Bewusstsein, aber auch gut für Investoren? Das ist die Frage. Die klagen oft, dass ihnen der strenge deutsche Denkmalschutz das Leben schwer macht. Genau in diesen Interessenkonflikt ist jetzt Norbert Bergmann geraten. Bauingenieur, Denkmalpfleger im Landkreis Pfaffenhofen in Bayern. Er achtet auf historische Bauten, tut dies im Auftrag der Behörden, wenn auch ehrenamtlich. Und nun will die Politik ihn aber loswerden. Der Landkreis will ihn absetzen. Vielleicht hat er sich zu viel in den Weg gestellt. Fragen wir ihn. Vielleicht kann man das an diesem Beispiel etwas über das Dilemma des Denkmalschutzes in Deutschland lernen. Guten Abend, Herr Bergmann.
Guten Abend, Herr Walter. Grüß Sie.
Was wollen Sie eigentlich, wenn Sie sich einem Gebäude nähern? Was wollen Sie über dieses Gebäude verstehen?
Also das Gebäude ist ja zunächst mal die äußere Ansicht. Die äußere Ansicht ist allerdings bloß die Hülle von dem, was drin steckt. Spannend wird es ja, wenn man dieses Gebäude von innen verstehen will. Und es besteht meistens aus vielen, vielen Schichten, die sie im Laufe der Zeit zusammengefügt haben. Kritisch wird es, wenn die Statik, also sagen wir, die erste tragende Konstruktion, geschädigt ist, weil dann kommt so ein Gebäude ins Wanken. Und das ist meistens auch der Anlass, warum man überhaupt so ein Gebäude näher untersucht.
Gerade beim Thema Denkmalschutz wird ja viel darüber gestritten, was zu sehen ist und was nicht zu sehen ist. Es gibt ja ein Haus, wo sich auch ein Streit entzündet hat, was von außen völlig unspektakulär aussieht, in einem Ort dort im Landkreis Pfaffenhofen, innen aber offenbar ein kleines Juwel ist. Vielleicht kann man ja an diesem Beispiel mal deutlich machen, worin der Streit besteht.
Also dieses Haus steht direkt am alten Marienplatz, das ist also der Stadtplatz. Und dieses Haus ist tatsächlich sehr, sehr unscheinbar. Wir wurden aufmerksam, als der örtliche historische Zirkel sich mit diesem Haus und seiner Geschichte beschäftigt hat. Und als ich damals als Heimatpfleger berufen wurde, riefen die mich an und sagten, wir haben so eine Menge Unterlagen und ein Haus, ob ich nicht mal vorbeikommen könnte, die Unterlagen anschauen. Und dann haben wir alte Archive, alte Urkunden angeschaut und irgendwie war der Verdacht, das ist nicht aus dem 18. oder 17. Jahrhundert, denn die Urkunden tauchen auf bereits im 15. Jahrhundert. Und dann haben wir die Plausibilität geprüft, ob denn die Urkunden zu dem Haus passen, das wir heute noch gesehen haben. Und tatsächlich, es gab ein Schlüsselerlebnis, es gab eine, wohl in der Barockzeit, eine Diskussion um Fahrtrechte von diesem Haus. Und dort war ein Grundriss eingezeichnet, der tatsächlich diesem Haus entspricht, das wir heute sehen. Und so konnten wir es rückverfolgen und letztendlich war das eine Beweisführung, die mindestens 1470 war.
Also ein ziemlich altes Haus. Aber wenn man sich das Foto anschaut, dieses Hauses, das sieht von außen ziemlich langweilig aus. Ne? Da sieht man nichts, das irgendwie auf das 15. Jahrhundert oder überhaupt auf eine längere, kostbare Geschichte hinweist. Also wie erklärt man dann den Menschen vor Ort, und da gibt es ja auch Streit mit dem Bürgermeister und mit der Volksbank, der das Grundstück gehört, die eigentlich das Haus abreißen wollte und was anderes hinbauen wollte. Wie erklärt man den Menschen, da ist der Denkmalschutz innen, der ist hat eine Geschichte, die man nicht sieht.
Ja, also vielleicht muss man erklären, wozu dieses Haus denn da war. Dieses Haus war das Wohnhaus des Pflegers. Der Pfleger ist der Vertreter des Eigentümers, also des Grafen oder Fürsten. Und dieser Pfleger hatte damals im Mittelalter, ausgehend Mittelalter, die Aufgabe, Richter, Finanzbeamter und Verwalter zu sein. Also es war die höchste Stelle an diesem Ort und der wohnte in diesem Haus. Das Schloss ist Anfang des 19. Jahrhunderts abgerissen worden. Und wenn man heute die Geschichte Wollensachs anschaut, dann stellt man fest, das ist möglicherweise der letzte Rest aus dieser mittelalterlichen Epoche. Die Bedeutung war also klar, dass der andere war einfach der Zusammenhalt eines historischen Zirkels, einer Gruppe von engagierten Bürgern, die einfach nicht tatenlos zusehen wollten, dass Haus um Haus in dem Ort reduziert wird. Und wir haben dann gesagt, okay, wir bitten mal das Landesamt für Denkmalpflege, dieses Haus zu untersuchen. Und das Landesamt für Denkmalpflege hat dann dieses Haus untersucht mit Bauforschung, mit wissenschaftlichen Methoden, kam zu dem Ergebnis, dass dieses Haus schützenswert sei.
Und dann bekam dieses Haus das Siegel Denkmalschutz. Und damit war der Abriss erledigt.
Ja, nicht ganz, weil dann ging es natürlich los, wieso ich überhaupt das gemacht hätte und hinter dem Rücken des Bürgermeisters. Und das sind dann die üblichen politischen Händel, die dann anfangen, die letztendlich dazu führen, dass man den Heimatpfleger nicht mehr integriert in politische Prozesse oder in irgendwelche Verwaltungsakte.
Ja, aber hätte man da einen Kompromiss überhaupt hinbekommen? Also wie gesagt, dieses Grundstück dort und dieses Haus gehört einer Bank. Die hat da andere Vorhaben gehabt, andere Interessen gehabt. Die wollte das Haus nicht mehr, die wollte es abreißen, das Grundstück nutzen für ein neues Projekt. Kriegt man das irgendwie eigentlich kombiniert? Kann man an diesem Beispiel sehen, hätte es da einen Kompromiss geben können?
Es ist schwierig. Also wenn man dieses Gebäude mit einem spektakulären mittelalterlichen Keller, das ja bis zu 5 Meter tief reinreicht, wenn man das isoliert betrachtet und erhalten will, dann kann man ja nur außenrum bauen. Geplant war aber der Abbruch und eine vollkommene große Baugrube mit einer Tiefgarage. Da kann man sicherlich wenig Kompromiss machen. Aber man kann sich Gedanken machen, ob diese Tiefgarage notwendigerweise an dieser Stelle kommen muss und ob die Bebauung, die man vorgesehen hat, nicht in dieses jetzige Haus integrieren kann. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, klar.
Dann gibt es noch andere Beispiele, wo Streit entstanden ist. Eine Brauerei, ein alter Wasserturm, in dem Wohnungen entstehen sollten. Was sind das für Fälle?
Der Wasserturm ist natürlich spektakulär, ne? Weil der Wasserturm stammt aus dem Jahr 1933. Er hat seine Funktion als Wasserturm gehabt an der höchsten Stelle des Ortes Geißenfeld. Und damit natürlich ein weithin sichtbares Wahrzeichen. Ne? Jeder kennt diesen Turm, egal von welcher Seite er nach Geißenfeld fährt. Und dieser Turm ist natürlich, ich glaube in den 70er Jahren, aus seiner Funktion rausgenommen worden und stand dann leer. Irgendwann kam natürlich die Idee, man kann ihn als Fernmeldeturm benutzen für die ganzen Handynetze. Und er ist vor etwa 2 Jahren verkauft worden an Privatmann. Dieser Privatmann hatte die Idee, ich mache aus diesem Wasserturm einen Wohnturm. Das ist natürlich spektakulär und es wäre unheimlich toll, wenn dieses Objekt genau so kommen könnte. Ne? Allerdings, es ist technisch nicht ganz einfach. Denn der aus dem Jahr 33 stammende Turm ist ein Stahlbetonturm. Und Stahlbeton, wie wir ihn heute kennen, und Stahlbeton, wie er 33 gebaut wurde, ist ein riesiger Unterschied. Die hatten niemals diese Sicherheiten, die wir heute fordern. Und jetzt wäre eine der spannenden Fragen zusammen mit der Denkmalpflege zu klären, wie denn dieser Werkstoff, diese Konstruktion optimal genutzt werden könnte für einen Wohnturm.
Und das ist offenbar nicht passiert, oder?
Das ist noch nicht passiert. Also dort gibt es einfach die Idee, das so zu machen. Aber es gibt leider auch von der politischen Seite, ich nenne mal so Querschläger. Die sagen, diese Idee, die die Denkmalpflege hatte, in einer Voruntersuchung einfach die Möglichkeiten zu klären, ob es geht, haben die als Boykott gesehen.
Vielleicht sind da die Lokalpolitiker auch ein bisschen in einem Dilemma. Auf der einen Seite wollen sie natürlich die Geschichte ihres Ortes bewahren, auf der anderen Seite brauchen sie Investoren. Sie brauchen zum Beispiel auch, in dem Fall sind es ja sogar auch Wohnungen, ne? Das sind ja jetzt keine Büros oder eine andere kommerzielle Nutzung, sondern Wohnungen. Da haben wir ja nun wirklich zu wenig in Deutschland. Also Wohnungen müssen her und dann sagen Investoren vielleicht ab einem bestimmten Punkt, naja, wenn der Denkmalschutz hier zuschlägt, dann erhöht das die Investitionskosten so immens, dass ich hier aussteigen muss.
Das ist richtig. Natürlich ist es plausibel. Ein Denkmal kostet mehr wie Neubau. Wenn man es gut machen möchte und wenn man möglichst viel erhalten muss. Und das ist ja der Kompromiss. Ne? Wie können wir ein Denkmal so nutzen, dass es wirtschaftlich darstellbar ist? Wir haben in Bayern natürlich ein unheimliches Glück. Wir haben in Bayern einen sogenannten Entschädigungsfonds. Und dieser Entschädigungsfonds kann aus diesem Dilemma helfen. Er übernimmt nämlich zum Teil, wenn es dem Bauherrn nicht zumutbar ist, die Mehrkosten für Denkmalpflege. Und das ist ein Instrument, das sehr oft genutzt wird, gerade wenn, sag mal, das Denkmal einer Familie gehört, die nicht in der Lage ist, dieses Gebäude wirklich so instand zu setzen. Und da tritt dieser Entschädigungsfonds an. Anders ist natürlich, wenn ein Bauträger so ein Objekt kauft und will dann Gewinne machen. Der kriegt natürlich keine Unterstützung, sehr klar, weil er weiß ja beim Bau, es ist bereits ein Baudenkmal.
Er weiß also es beim Kauf, meinen Sie?
Ja, natürlich. Wenn er es beim Kauf weiß, dann muss man sagen, du hast ein Denkmal gekauft, du weißt auch die Auflagen, du weißt ja auch die Ziele, die man in der Denkmalpflege haben. Und dort ist natürlich die Entschädigungsfonds nicht ganz so etabliert. Yeah. Aber bei allen anderen, wo der Eigentümer die Instandsetzung nicht kann, einfach nicht leisten kann, dort gibt es große Unterstützung.
Das heißt, ein Objekt, was gekauft wurde von einem Bauträger zum Beispiel, kann auch nicht im Nachhinein zu einem Denkmal erklärt werden.
Nee. Die Denkmäler sind ja bekannt. Die sind ja in einer Liste eingetragen und sie sind auch in den entsprechenden Medien, in den ganzen Kartierungen sind die eingetragen. Es gibt kein Denkmal, das einfach so aus dem Boden wächst, unbekannterweise.
Was lernen Sie aus diesem Konflikt, der ja vermutlich Ihnen auch, also den Jobkosten, das klingt jetzt so dramatisch, es ist ja ehrenamtlich und es macht Ihnen, glaube ich, großen Spaß eigentlich theoretisch. Was nehmen Sie aus diesem Konflikt mit über Denkmalschutz in Deutschland?
Also Denkmalschutz in Deutschland ist ja sehr vielschichtig, weil es Ländersache ist. Es gibt ganz unterschiedliche Förderung, ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich kenne etliche Denkmäler aus Norddeutschland, war begeistert über die Offenheit der verschiedenen Behörden, wie man das zusammenarbeitet. In Bayern ist es ein bisschen anders, dort haben wir stärkere Restriktionen und haben natürlich eine viel höhere Denkmaldichte, auch klar. Und es ist so, dass wir momentan in einer Diskussion sind, dass man mich ablösen möchte, weil ich unbequem sei. Fakt ist aber auch, über eine fachliche Diskussion zum Erhalt der Gebäude kamen die gar noch nicht dazu. Das heißt, momentan wird ein politischer Hebel angesetzt, um mich mundtot zu machen oder zu entlassen. Tatsache ist aber, dass es sehr wohl positive Diskussionen geben könnte, wenn man auf den Sachstand diskutiert. Das heißt, wie können wir dieses Denkmal retten, wie können wir es integrieren? Und da ist eben meine Hoffnung, dass sich diese Sachthemen wieder in den Vordergrund schieben.
Woher glauben Sie, kommt dieser Druck letztlich? Sind das die Investoren?
Ja, die Bürgermeister haben natürlich, das ist das Problem deutschlandweit, sie suchen Investoren und diese Investoren wollen die natürlich um jeden Preis halten.
Obwohl man ein gut saniertes Baudenkmal auch relativ teuer vermieten kann, ne? Wenn das
ja,
gut ist.
Ja, aber das ist oft erst der zweite Gedanke. Der erste Gedanke heißt, wir wollen erstmal alles wegreißen, weil dann haben wir einen günstigen Baugrund, möglicherweise in einer spektakulär schönen Lage und können dann neu bauen. Der zweite ist es, wenn die anfangen, darüber nachzudenken, dieses Denkmal aufzupäppeln und zu integrieren in eine Neubausituation. Da entstehen sehr spannende Architekturen, sehr spannende auch letztendlich Diskussionen in der Planung, wie man so etwas machen kann. Aber dazu muss man einem Bauträger oder Investor helfen.
Das sagt Norbert Bergmann. Er ist nicht nur Bauingenieur, sondern auch Denkmalpfleger im Landkreis Pfaffenhofen und gerät ziemlich in Konflikte mit der örtlichen Politik und mit Investoren. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Danke auch, Herr Balzer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Birgit Delling.
Die Deutsche Welle berichtet von einem Angriff auf einen ihrer Reporter am Rande eines Interviews mit einem Musiker in Düsseldorf. In der Nacht zum Samstag sei der Journalist von Sicherheitskräften zusammengeschlagen worden, teilte der deutsche Auslandssender mit. Deutsche Welle-Intendant Peter Limburg sprach von einem Angriff auf die Pressefreiheit und einer widerlichen Gewalttat. Der Sender teilte mit, der Angriff habe sich nach einem Interview mit dem syrischen Musiker Al-Shami in einem Hinterhof des Konzertortes ereignet. Bereits während des Videointerviews seien der Journalist und eine Kollegin von Sicherheitspersonal bedroht und beleidigt worden. Die Pressesprecherin des Künstlers verurteilte laut Deutscher Welle jede Form von Gewalt oder Drohungen, insbesondere gegen Journalisten. Offenbar hatte Al-Shamis Management erst durch eine E-Mail der Deutschen Welle von dem Vorfall erfahren. Lange Zeit hielt sich der italienische Modeschöpfer Giorgio Armani zu seiner Zukunft in seinem Unternehmen bedeckt. Nun hat der 90-Jährige erklärt, dass er sich in maximal 3 Jahren von der Spitze des Unternehmens zurückziehen wolle. In einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera sagte Armani demnach, er träume von einer Zukunft, in der er nicht mehr derjenige sein müsse, der Entscheidungen treffe. Auf die Frage, ob seine derzeitige rechte Hand Leo Dell'Orco übernehmen könnte, sagte Armani vage, er habe bereits eine klare Struktur aufgebaut, die diejenigen befolgen sollten, die nach ihm einstiegen. Die Nu-Metal-Band Limp Bizkit beschuldigt das Musikunternehmen Universal Music Group, Hunderte von Künstlern und Bands um ihre Tantiemen gebracht zu haben. Der Band und ihrem Gründer Fred Durst schulde Universal demnach umgerechnet mehr als 180 Millionen Euro. In einer Klage wird der Musikkonzern beschuldigt, eine Software zu verwenden, die absichtlich entwickelt wurde, um die Tantiemen der Künstler zu verbergen und die Gewinne zu behalten. Davon seien auch andere Künstler betroffen. Die Universal Music Group ist eine der mächtigsten Firmen in der globalen Musikindustrie mit einer Künstlerliste, die von Taylor Swift und Neil Diamond bis zu Dr. Dre reicht. Das Unternehmen hat bisher nicht zu den Vorwürfen Stellung genommen.
Was für Szenen das letztens waren im Europäischen Parlament, als sich Ungarns Regierungschef Viktor Orbán heftige Anwürfe anhören musste, dass er Korruption und Autoritarismus in seinem Land zum Standard gemacht habe. Und wirklich, was Medien- und Kunstfreiheit angeht, da hat Orbán ganze Arbeit geleistet, gleichgeschaltet oder beschnitten. Inzwischen müssen schon Solidaritätsabende in Hauptstädten anderer europäischer Länder, also der Europäischen Union, veranstaltet werden. Zum Beispiel von der Akademie der Künste in Berlin. Cornelius Willenkemper war für uns dabei.
Mir wird schwindelig, Eder Schonam, euer Messe, euer Messe.
In ihrer Performance-Lesung Eden spricht die ungarische Soundpoetin, Autorin und Künstlerin Kinga Todt von einer jungen Frau, die davon träumt, eine andere Wirklichkeit zu erschaffen. Als oppositionelle Aktivistin verlor sie 2014 ihren Job als Redakteurin einer ungarischen Literaturzeitschrift und hält sich seitdem in Deutschland und in Österreich mit Stipendien und Auftritten über Wasser. Auf die Frage, woher sie die Energie nimmt, weiterzumachen, hat Kinga Todt eine klare Antwort.
Anger. I'm angry. I'm super angry.
Wut. Ich bin wütend. Extrem wütend. Als der eiserne Vorhang fiel, hatte ich die Illusion, es gäbe keine Grenzen mehr. Ich dachte, wir könnten nun ungarische Paprika und deutsche Kinderschokolade austauschen. Aber das war eine Illusion. Über die Schokolade kann ich in meinem Land nicht mehr sprechen. Vielleicht wird das Wort Schokolade bei uns bald mit einer dunkleren Hautfarbe assoziiert. Und das ist nicht gern gesehen in Ungarn. Oder die Redefreiheit wird umdefiniert. Oder die Reisefreiheit. Oder die Religionsfreiheit. Denn auch andere Religionen sind in meinem Land nicht gern gesehen. Ich bin extrem wütend.
Der neuerdings amtierende Kulturminister Bola Sonko verkündete unlängst, es sei die beste Sache auf der Welt, Ungar zu sein. Dass in einem solchen Umfeld eine unabhängige, kritische Kunstszene wenig Spielräume hat, versteht sich.
I think it's quite normal, just simply normal to exploit ourselves.
Es ist normal geworden, sich selbst auszubeuten und in vielen verschiedenen Bereichen gleichzeitig aktiv zu sein. Unsere Kulturschaffenden führen Parallelleben. Angesichts existenzieller Probleme können sie sich nicht langfristig auf ein spezifisches Projekt konzentrieren. Man kann keine großen Träume haben, wenn man seine Miete nicht zahlen kann.
You can have big dreams if you cannot pay your rent.
So Nicolette Irisch, Leiterin einer der wenigen unabhängigen Galerien für moderne Kunst in Budapest und Kuratorin der 2014 gegründeten Off-Biennale. Staatliche Mittel erhält Irisch nicht, sondern hält sich mit Projektgeldern der EU und mit, wie sie sagt, Netzwerken und Freundschaften über Wasser. Dass der alternativen Szene in Ungarn die Mittel flächendeckend gestrichen wurden, wirft für viele Kulturschaffende grundsätzliche Fragen auf. Anna Getsch, Professorin für Literatur- und Kunsttheorie im autonomen ungarischen akademischen Netzwerk, gab zu bedenken:
Ich glaube, was die ungarische Kulturszene so anfällig gemacht hat für autokratische und autoritäre Eingriffe, war ihre große Abhängigkeit von öffentlichen Mitteln, nicht nur finanziell, sondern auch moralisch. Natürlich kann in einem kleinen Land wie Ungarn anspruchsvolle Kultur nicht überleben ohne Staatsmittel, aber zugleich ist die öffentliche Förderung eine äußerst gefährliche Falle. Denn wenn Kulturschaffende oder Institutionen gefördert werden, ohne sich dafür künstlerisch qualifizieren zu müssen, kann die Kulturszene sehr schnell durch politische Kräfte besetzt werden, die die Kultur dann für ihre eigenen Zwecke nutzen.
Einerseits haben viele Künstlerinnen und Künstler mittlerweile das Land verlassen und suchen vor allem in Deutschland und in Österreich Ausstellungsmöglichkeiten und Stipendien. Zugleich ist in der Szene aber ein neues Selbstbewusstsein entstanden, wie der 1990 geborene, in Budapest lebende Theatermacher Krzysztof Kelemen deutlich machte. Wir von der jüngeren Generation müssen neue Strategien oder Strukturen finden, wie wir Theater machen. Bei meinen unabhängigen Produktionen verzichte ich beispielsweise auf Kulissen, denn es ist zu teuer, sie herzustellen, aufzubauen, zu transportieren und zu lagern. Das verändert natürlich die Ästhetik des Theaters. Aber ich bin sehr engagiert, vielleicht sogar fanatisch, und lenke meinen Fokus immer darauf, was ich habe, nicht auf das, was mir fehlt. Natürlich konzentriert sich die kapitalistische Denkweise vor allem auf das, was man braucht. Und genau dagegen müssen wir kämpfen.
Yes, we have to fight against it, I think.
Immer wieder wurde an diesem Abend die Warnung laut, auch in Deutschland müsse sich die Kulturszene angesichts des Erstarkens rechtspopulistischer Kräfte auf tiefgreifende Veränderungen der Förderpolitik vorbereiten. Ungarns Kreative zeigen jedenfalls, dass der Drang nach künstlerischer Freiheit stärker sein kann als die Bevormundung durch politische Machthaber.
Cornelis Willenkemper über diesen Solidaritätsabend mit ungarischen Künstlern in Berlin. Museen gibt es ja schon eine ganze Weile, nur dass sie früher deutlich anders aussahen, ganz anders geordnet, meistens übervoll. Ein bisschen Museumsgeschichte kann nicht schaden, um die Museen von heute besser zu verstehen. Das dachte sich das Wallraf-Richartz-Museum in Köln, 200 Jahre nach dem Tod des Gründers, und zeigt eine Ausstellung über Museumsgeschichte. Die Kuratorin Anne Buschhoff ist am Telefon. Schönen guten Abend.
Herr Balzer, hallo.
Was zeigen Sie in dieser Ausstellung?
Wir beginnen mit der Kunst- und Wunderkammer als der Sammelform, die im 16. Jahrhundert ja ihren Höhepunkt erfahren hat. Und das visualisieren wir auch mit vielen Kunstgegenständen aus der Kölner Museumslandschaft.
An der Wunderkammer muss man vielleicht erklären, das ist so letztlich ein Sammelsurium aus den verschiedensten Objekten, die bei weitem nicht nur Kunstobjekte sind, ne?
Ja, und mit dem Anspruch, dass man ein Abbild der Welt schaffen wollte. Und dazu wurden Dinge aus unterschiedlichen Bereichen zusammengetragen, die wir heute gar nicht mehr als zusammengehörig empfinden. Da gab es die eine, dass die Naturalia, also Naturalien aus Gottes Schöpfung, das konnten sein Tiere, die dann präpariert wurden, Fossilien, Muscheln und so weiter. Aber die zweite Hauptkategorie, das waren Artificialia, also Dinge, die von Menschenhand geschaffen waren. Und das ging von Gold und Silber, Niederarbeiten, überhaupt ja qualitätvolles Kunsthandwerk bis zu wissenschaftlichen Gerätschaften. Aber natürlich waren auch Kuriosa in diesen Kunst- und Wunderkammern. Die entstehen in einer Zeit, in der sich der europäische Blick auf die Welt sehr gewandelt hat, in der gerade Sammler sehr Dinge, exotisches Raritäten aus der Ferne begehrten und eben in der heimischen Stube versammeln wollten.
Und dann hat sich das Ganze emanzipiert, oder? Danach brauchte man ein bisschen Struktur, ein bisschen mehr Gestaltung auch als Museum, oder?
Ja, absolut. Also was ganz wichtig ist bei der Kunst- und Wunderkammer, es lässt das Publikum visuell, also es schult es da drin, in visuellen Assoziationen zu denken. Es war ein Ort des spielerischen Austausches, also es war ein durchaus anspruchsvolles Unterfangen, so eine Kunst- und Wunderkammer zu besuchen. Aber man merkt dann auf Dauer, diese Bezugssysteme können angesichts des explodierenden Wissens gar nicht mehr in einem begehbaren Wissensraum, wie die Kunst- und Wunderkammer einer war, hergestellt werden. Und dann hat sich die Kunst- und Wunderkammer ausdifferenziert in Naturalienkabinette, in Antikensammlungen oder eben auch Gemäldegalerien. Und wir verfolgen in Köln jetzt die Geschichte der Gemäldegalerie. Und gehen zunächst einmal zur barocken Gemäldegalerie, die wir nicht vorweisen können in Köln, aber die wir festmachen am Bildtypus des Galeriebildes. Und da werden prachtvolle Galerien gezeigt. Manchmal beschreiben sie tatsächliche Sammlungen, manchmal fiktive Sammlungen. Sie beschreiben vor allen Dingen die Hängung der Zeit, nämlich die barocke Hängung, die ja vorsah, dass man die Bilder bis unter die Decke in vielen Registern hängt und das Auge ist also einer Bilderfülle ausgesetzt. Es muss sich seinen Weg durch diese Bilderfülle bahnen und es muss sozusagen Blütenlese betreiben.
Und dann? Wie ging es dann weiter? Und
dann gehen wir in der Ausstellung ins 18. Jahrhundert und bleiben erstmal bei unserem Urvater der Kölner Museumslandschaft, nämlich bei Ferdinand Franz Wallraff. Das war ein Sammler ohne Museum, muss man sagen. Das hat die Stadt Köln ihm zu Lebzeiten nicht zugestanden. Der ist aber deswegen interessant für uns, weil er eigentlich von der Breite seiner Sammlung noch mit einem Bein in der Kunst- und Wunderkammer steckte und tatsächlich, als er Medizin studierte, hat er Fossilien gesammelt, später Malerei, Grafik, Rüstungen, also Naturalien, alles Mögliche, also ein wahres Sammelsurium. Aber Wallraff hat die museale Entwicklung seiner Zeit verfolgt und da gab es natürlich hier in der Nähe die Gemäldegalerie Düsseldorf, die hängte bereits nach Schulen und Zeiten. Und das war natürlich ein ganz wichtiger Einschnitt. Das hat ja dann auch der Louvre gemacht und Vivant Denon, der große, berühmte Galerieinspektor, den Napoleon einsetzt, der hatte wirklich das Ziel, dass der Besucher, wenn er durch die Louvre geht, sozusagen ohne es zu merken, einen historischen Kurs über die Kunst der Malerei macht. Das war eine ganz wichtige Zäsur, also eigentlich auch so ein Ideal mühelosen Lernens. Der Besucher wird mehr oder weniger auch autark im Museum.
Und dann ist ja immer auch die Frage tatsächlich der Auswahl dessen, was gezeigt wird. Also die Stellung von Kuratorinnen und Kuratoren, obwohl ich nehme die weibliche Form, ich weiß gar nicht, ob damals im 19. Jahrhundert überhaupt schon Frauen tatsächlich da die Möglichkeit hatten, ihnen gegeben wurde, da Kuratorinnen zu sein, ganz zu schweigen von Museumsdirektorinnen.
Das wohl noch nicht, aber man kann feststellen, in der Genremalerei des 19. Jahrhunderts findet man häufig die Museumsbesucherin dargestellt. Also die Frauen, die besonders intensiv und offensichtlich gut zu schauen wissen im Museum. Der Kurator ist ein ganz wichtiges Thema. Und der zweite Kunsthistoriker in Köln, das war ein ganz wichtiger Mann, Alfred Hagelstange, auch bekannt durch die große Sonderbundausstellung 1912. Und der hat dann die sogenannte progressive Hängung aufgenommen. Das heißt, die Bilder werden nebeneinander gehängt, wie wir es heute auch kennen. Der Saal wird, wenn man so will, durchlichtet. Der Besucher schreitet an den Bildern entlang und entscheidet sehr viel leichter und für sich, welchem Bild er wie viel Aufmerksamkeit und Zeit widmet. Das war auch natürlich nochmal ein großer Umbruch.
Das heißt aber, dass die Kunst dann auch besser atmen konnte, dass sie mehr Raum bekam. Also
absolut. Die Kunst kam bekam der Raum. Die Depots waren plötzlich ein Thema, die waren dann auch schnell verstopft.
Ja, das auch heute wurde weniger es wurde tatsächlich dann weniger gezeigt, ne? Aber dafür konzentriert.
Es wurde weniger gezeigt, ausgewählt, und der Kurator hatte eben auch eine besondere Rolle. Aber wir zeigen in der Ausstellung auch Konzepte von Künstlern des 20. Jahrhunderts, von Daniel Spörri, das Konzept des Musée Sentimental, und von John Cage, ein Konzept der frühen 90er Jahre. Und vielleicht in diesem Zusammenhang einmal kurz den Cage erwähnen, weil der hat den Kurator tatsächlich komplett ausgeschaltet. Cage, der ja als Komponist viel mit dem Zufall gearbeitet hat, hat das auch als bildender Künstler getan. Und er hat ein Konzept entwickelt, er nennt das Roly Holy Over a Circus. Das ist ein Fantasiewort, eine Wortschöpfung aus James Joyce, Finnegan's Wake, was für ja einen dynamischen Umbruch steht. Und das Konzept sieht vor, dass ein Museum seine Nachbarmuseen, und in dem Fall hat das Wallraff 17 Kölner Museen eingeladen, per Zufall in ihren Sammlungen Leihgaben zu ermitteln. Es hat jedes Museum 3 Leihgaben gegeben. Und dann wurde durch ein extra programmiertes Zufallsprogramm eine Hängung auch ermittelt. Also auch der Zufall hängt, und der Zufall, und das ja, da war Cage besonders radikal, entscheidet auch, was ins Depot muss. Wir haben in dem Raum, im zentralen Raum, wo dieses Cage-Konzept ausgeführt wird, ein Depot. Und der Zufall ist natürlich gnadenlos. Wir haben aus dem Museum wirklich eine sehr schöne Keramikschale von Pablo Picasso. Und die wird die ganze Laufzeit über im Depot bleiben, weil der Zufall sie nicht in den Präsentationsteil.
Das ist aber auch hart für Picasso-Freunde, würde ich sagen.
Ja,
aber
ja, das
cool,
ist
wenn
es.
Der Zufall es so will. Was kann denn ein Museum von heute, zum Beispiel das Wallraff-Richartz-Museum oder auch viele andere Museen, die ja in einem völlig anderen Setting arbeiten müssen als auch noch vor 10 oder 20 Jahren, durch die sozialen Medien, durch KI, durch ein verändertes auch Museumsverhalten, durch den Versuch, auch die jüngere Generation zu gewinnen, was oft nicht einfach ist. Was kann ein Museum von Ihrer Ausstellung lernen?
Natürlich, soziale Medien sind ein großes Thema. Es braucht im Museum personelle Ressourcen, um das auch alles zu bedienen. Meistens wird Museumspersonal aber nicht unbedingt vermehrt in diesen Zeiten. Das ist ein gewisses Problem. In der Ausstellung enden wir natürlich mit einem Plädoyer für den analogen Museumsbesuch. Aber wir sind natürlich darauf eingestellt, dass immer mehr Museumsbesucher sich digital informieren, um dann sich zu entscheiden, überhaupt das Museum aufzusuchen. Das sind natürlich alles ganz wichtige Ziele, und da muss man natürlich als Kulturinstitution auch unterstützt werden von der Politik, um das zu realisieren.
Und vor allem eben ein Ort, an den man eben gerne geht und der immer noch eine Alternative bleibt. Sie haben es gesagt, der analoge Museumsbesuch zur digitalen Welt. Und vielleicht ist ja diese Ausstellung auch ein Anlass, genau das zu tun, ins Wallraff-Richartz-Museum in Köln zu gehen. Kuratiert diese Ausstellung unter anderem von Anne Buschhoff über die Geschichte von Kunstmuseen, am Beispiel des Wallraff-Richartz-Museums. Da wird tatsächlich der Gründer nochmal gefeiert, der vor 200 Jahren gestorben ist, Ferdinand Franz Wallraff. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Balzer. Danke.
So, schauen wir doch mal, wie die neue Woche in den Feuilletons beginnt. Tobias Wenzel hat sie gelesen.
Jüngst sah man Sarah Wagenknecht und Alice Weidel in einem Duell bei Welt-TV, schreibt die Taz und fragt Friedrich Küpers-Busch, wer war ihr Favorit? Milton, antwortet er. Konkurrent NTV schlug das Damen-Catchen bei Welt im Marktanteil knapp mit dem Megasturm. Auch wenn man sich schwer tut, Wagenknecht und Weidel als Naturkatastrophe anzusehen. Gemeinsam ist Wagenknecht und Weidel, die sich durchaus gegenseitig schätzen, unter anderem ihre Putin-Freundlichkeit. Man könnte auch sagen, ihre mangelnde Empathie für die Ukrainer, verbunden mit der doch recht russlandfreundlichen Vorstellung, wie der Krieg zu beenden sei. Da unterscheiden sich Wagenknecht und Weidel nicht so sehr von der Mehrheit der Russen. Die hätten kein Mitleid mit den Ukrainern, sagt der Moskauer Soziologe Lev Gutkov. Den zitiert Kerstin Holm in ihrem Artikel für die Frankfurter Allgemeine. Zwar spricht die Hälfte der Russen sich für Frieden aus, sagt Gudkov, doch nur zu russischen Bedingungen. Die Ukraine soll kapitulieren. Entsprechend lehnten die Leute eine Rückgabe der von Russland besetzten ukrainischen Territorien ab. Gerade unter den Bedingungen von Zensur und Isolation sei die russische Propaganda besonders wirkungsvoll, gibt Holm den Soziologen wieder. Daher hält der Forscher es für falsch, dass europäische Länder russischen Studenten, die nach unabhängigem Wissen gerade suchen, keine Visa erteilen. Russlands Herrschaftssystem stufe Lew Gudkov als viel schlimmer ein als die Sowjetmacht. Nämlich von der obersten Spitze her total mafios, zynisch, rücksichtslos, korrupt. Böse eben. Wie das wohl wäre, wenn Udo Kier Wladimir Putin spielte. Man muss einer der Guten sein, um die Bösen so spielen zu können, schreibt Philipp Bovermann in der Süddeutschen Zeitung zum 80. Geburtstag des deutschen Weltstars in Hollywood. Man kann das Böse steigern und steigern und irgendwann kommt man nicht mehr weiter. In der Regel ist man da schon ins künstlerische Staatsgebiet der Lächerlichkeit eingereist, hat es durchquert, es an einer anderen Grenze wieder verlassen und jenseits dieser Grenze liegt ein Land namens Udo Kier. Vor dem Schlagbaum mustern einen diese Augen. Biester aus Stahl, tiefgekühlte Juwelen der Angst, schreibt Bovermann weiter in der SZ und erwähnt, dass der in Kalifornien lebende deutsche Ausnahmeschauspieler schon etliche Male Hitler gespielt hat. Und jedes Mal fühlte sich Hitler noch toter und erledigter an. Jedes Mal wurde Hitler schwächer und Udo Kier stärker, der alte Blutsauger. Hoch soll er leben. Von Putin bis Hitler, nach so viel Bösem, zum Ende dieser Kulturpresseschau noch etwas Heiteres. Auch wenn Hans Zippert seine satirische Kolumne für die Welt mit einer besorgniserregenden, wahren Information beginnen lässt. Immer mehr Eltern besitzen immer weniger Bücher für ihre Kinder. Aber Zippert wäre nicht Zippert, wenn er diese Nachricht nicht ins Komische wenden könnte. Das ist eine begrüßenswerte Entwicklung, schreibt er. Bücher sind eine stete und oft unterschätzte Gefahrenquelle im Haushalt. Sie wirken bei einem Feuer als Brandbeschleuniger. Sollte es andererseits in absehbarer Zeit mal wieder zu einer der in Deutschland beliebten Bücherverbrennungen kommen, dann spart man Zeit, wenn man den Flammen weniger Werke übergeben muss. Und mit Blick auf die Auswirkungen auf Kinder, schreibt Zippert, wer seine Wände mit Bücherregalen verunziert, hat oft keinen Raum mehr für einen Großbildfernseher, der für eine gesunde Entwicklung von Kindern unerlässlich ist.
Tobias Wenzel aus den Feuilletons vom 14. Oktober. Das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Oh.